Heute zu Gast Eduard Dörenberg, Inhaber und Geschäftsführer von Dr. Wolf, die unter anderem Alpecin machen.
Ich glaube, eine Marke ist ein bisschen wie ein Haus. Also, wenn du ein Haus hast, dann musst du ständig investieren. Wenn du das nicht machst, verdienst du ein paar Jahre richtig viel Geld, in meinem Mietshaus vielleicht, nicht? Aber dann hast du irgendwann eine Bruchbude da stehen, dann musst du ja ganz viel investieren. Also wir sehen das so, dass wir ständig an der Marke arbeiten, aber eher im Sinne einer Evolution, nicht einer Revolution.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Am 19. September verwandelt die Online-Agentur Webnetz gemeinsam mit der Leuphana-Universität in Lüneburg den dortigen Campus in den Dreh- und Angelpunkt des Online-Marketings. Wir kennen die Kollegen gut, wissen, dass das, was sie da machen, Hand und Fuß hat. Ich habe selber da mal vor, ich glaube, 2 Jahren sprechen dürfen. Es gibt heutzutage 50 verschiedenste Speaker aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Ich weiß, dass mein Kumpel und der Hockeyspieler, ehemaliger Hockeyspieler und jetzt Startup-Unternehmer mit Hyrox, der Mo Fürst, dort sprechen wird als einer der Keynote-Speaker. Wir hatten noch 49 andere. Es gibt verschiedenste Firmen und Themen, die ihr auch von uns kennt. Ich glaube, das ein oder andere Element, das darf man sagen, gibt es auch, das es bei uns auch gibt. Also Masterclasses, zum Beispiel eine Aftershow-Party abends. Insgesamt, glaube ich, ein inspirierender, lehrreicher, möglicherweise euch weiterbringender in jeglichen Beziehungen Tag, der um 9 Uhr anfängt, am 19. September. Wer mehr wissen möchte, omk.live ist die Website. Mit dem Code OMR erhaltet ihr 15% Rabatt auf das Ticket. Was ist los bei OMR? Gar nicht so viel, insbesondere nichts Neues seit Sonntag. Da gab es ja den letzten Podcast. Wir sind allerdings dabei, eine größere Partnerschaft zu schließen, die für uns sehr strategisch, auch sehr erfreulich ist, wenn es dann alles klappt. Dazu dann aber irgendwann zum gegebenen Zeitpunkt mehr, aber das ist schon eine größere Sache für uns. Ansonsten habe ich diese Woche sozusagen im Gepäck einen Podcast, den ich auf derselben Reise aufgenommen habe wie den Podcast vom letzten Mittwoch mit der Sophie Chung, nämlich als wir dort in der Provence waren, habe ich ja schon erzählt in der Folge da, dass wir dort eingeladen wurden von der Firma Dr. Wolf aus Bielefeld, einer mittelständischen Firma, die unter anderem das Produkt Alpecin macht, also dieses Shampoo, das man ja kennt als Doping für die Haare, dieser berühmte Werbespruch. Und wir sind mittlerweile, kann man sagen, glaube ich, befreundet mit den Machern von Dr. Wolf, von Alpecin, haben uns vor einiger Zeit kennengelernt und die sind extrem sportaffin, machen sehr viel Sponsoring, haben generell halt ein Produkt, was sehr stark über Werbung funktioniert, so eine Marke im Kosmetikbereich Alpecin. Das ist spannend und es war dann halt wirklich der Zeitpunkt, als wir dann alle zusammen dort waren, auf Einladung der Firma und des Eigentümers Eduard Dörenberg mal zu sprechen und mal zu hören, was ist eigentlich da so die Mechaniken und die Denkweise in so einer Firma, was sind die Herausforderungen, wie machen die Werbung? Aber zu dem Zweck habe ich dann halt mit dem Eduard am Rande dieses Urlaubs nach dem Fahrradfahren und vor dem Pool sozusagen ein bisschen in der Provence gesessen und ihn das alles mal gefragt. Und ein Pro-Tipp habe ich noch für die Hörer dieses Podcasts. Achtet bitte mal auf das Stichwort Scheidentrockenheit. Es war dem Eduard sehr daran gelegen, dass wir auch an vielen verschiedenen Stellen im Podcast über das Thema Scheidentrockenheit sprechen. Warum das so ist, das werdet ihr dann hören im Laufe des Podcasts. Und jetzt geht's direkt rein ins Gespräch. Du bist seit wie vielen Jahren jetzt für die Dr. Wolf, ist es eigentlich eine GmbH? Eine GmbH und KKG, ne?
GmbH und KKG.
Ja. Wie lange bist du jetzt tätig?
21 Jahre und ein paar Monate, wobei ich 1991 ein Jahr auch im Osten für die Firma gearbeitet habe, also dann in Summe über 22.
Und du hast die Firma sozusagen in die Wiege gelegt bekommen, kann man so ein bisschen sagen?
Nee, eigentlich nicht. Also ich bin ja Düsseldorfer, die Firma kommt aus Bielefeld, von meiner Mutterseite. Und ich hatte mit der Firma eigentlich keine Berührungspunkte oder ganz wenige. Einmal im Jahr die Oma besuchen, aber bin eigentlich ohne die Firma aufgewachsen.
Und dann kam irgendwann, so habe ich das verstanden, ein Anruf, wo die damaligen Verantwortlichen sagten, wir brauchen jetzt irgendwen, der es in die nächste Generation führt.
Ja, die erste Situation war eigentlich, wenn ich es noch kurz erzählen darf, war 19, als die Mauer fiel. Mhm. Ich fand das unheimlich spannend als junger Mensch, ich war damals 20 und wollte das miterleben, wie sich Deutschland wieder vereint. War mir darüber im Klaren, das wird auf der Welt so schnell nicht mehr passieren, vielleicht in Korea. Wollte das miterleben, ich war im Maschinenbaustudium, 6. Semester, hatte eigentlich ein Praktikum in Spanien gebucht, was ich brauchte. Und dachte mir aber, ich muss das erleben. Habe dann von vielen Leuten gehört, die haben Jeans und Joghurt verkauft. Ingenieure brauchte man erstmal keine. Und dann habe ich meine Oma angerufen und gefragt, ob ich da ein bisschen Kosmetik verkaufen darf. Und dann bin ich im Frühjahr Dann mal rübergefahren nach Erfurt, habe mich da auf dem Marktplatz aufgebaut und habe ein bisschen Kosmetik noch gegen Ostmarkt verkauft. Das Beeindruckendste war eigentlich, dass mir die ganzen Plakate, die ich dabei hatte, und Prospekte aus der Hand gerissen wurden. Weil schöne Männer und Frauen auf solchen Sachen gab es einfach nicht.
Okay.
Und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Und ja, da habe ich mein Studium ein Jahr unterbrochen und habe den Vertrieb in Sachsen und Thüringen aufgebaut. Die drei Nordländer wurden quasi von Berlin angegangen und ich habe dann Sachsen und Thüringen aufgebaut und ein Jahr in Leipzig gelebt, in der Salzstangenfabrik, weil der Einzige darin gewohnt hat. Und da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. War aber eigentlich ein Intermezzo, was ich dann auch beendet habe und mein Studium beendet habe und dann als Berater und dann noch ein MBA. Und hatte eigentlich auch nicht den Plan, wieder hinzugehen. Aber in der Tat, dann im Sommer 97 kam der Anruf vom damaligen Beiratschef. Wir haben so eine Art Aufsichtsrat, der mir dann anbot, für die Kosmetikfirma als Geschäftsführer tätig zu sein. Und da habe ich dann erstmal dankend abgelehnt. Ich war 29, hatte noch einen Job, weil im Leave of Absence, so nannte man das, also unbezahlten Urlaub für das MBA-Studium, und hatte keinerlei Lust, nach Ostwestfalen zu gehen, sondern wollte eigentlich nach London und da hart arbeiten, viel Geld verdienen und ein bisschen Spaß haben.
Okay, und dann haben sie dich doch überredet.
Ja, es war dann interessant. Ich habe dann, wie gesagt, abgelehnt, dann wurde ich nochmal gefragt und dann habe ich mit einem 10 Jahre älteren Freund darüber gesprochen, der dann zu mir sagte, ja, hör mal, warum willst du das nicht machen? Habe ich das gesagt, was ich gerade gesagt habe, ich will nach London. Ich sagte, ja, aber guck mal, du bist jetzt Ende 20, vielleicht probierst du mal 5 Jahre aus. Mit der Familie, mit der Firma, ob es klappt. Wenn es nicht klappt bis 35, kannst du immer noch nach London gehen. Weil du hast ja jetzt nichts Konkretes. Ich sage, nö, ich will da erstmal arbeiten. Und sagt er, ja, wenn du das eben andersrum machst, du gehst erst nach London, baust was auf und machst dann vielleicht mit 35 und es klappt nicht, dann bist du 40, kommst aus dem Familienunternehmen raus, du hast eine gute Ausbildung, das wäre eigentlich schade. Und das war dann eigentlich der ausschlaggebende Grund zu sagen, okay, ich mach's.
Und gehörte deiner Familie, dir konkret, da schon Teil der Firma? War es schon klar, dass du das erben würdest oder so?
Nein, also es ist so, dass meine Oma damals noch die Mehrheit der Anteile hatte. Und es war immer klar, dass der Stamm meiner Mutter, also unser Stamm, und der Stamm meiner Tante jeweils 50% bekommen. Das heißt, es war also immer klar, dass es zwei Familien erben würden. Ich hatte damals ein paar ganz wenige Anteile, aber wie gesagt, hatte das Unternehmen gar nicht im Fokus.
Und die Firma war damals so ungefähr 100 Millionen Umsatz?
Genau, als ich anfing im Frühjahr 98, waren es ungefähr zusammen 100 Millionen.
Ja. Und das Produkt, das man kennt oder über das auch wahrscheinlich am meisten zu reden ist, Alpecin, also Doping für die Haare, kennt jeder mittlerweile den Spruch, ja. Shampoo vor allen Dingen für Männer, ne?
Ja, genau, also das hat natürlich ein paar Jahre gedauert, da war viel zu tun, war nicht ganz einfach. Ich fing ja dann erstmal nur im Kosmetikbereich an. Es gab noch zwei andere Geschäftsführer. Der Geschäftsführer, der für mich in Rente gegangen ist quasi, der meinte, dass er nicht ganz gesund sei. Der ist jetzt erst vor 6 Monaten gestorben, also der war dann doch nicht so krank. Okay. Der zweite kam nach 3 Monaten und erklärte mir auch, er wäre total krank und er müsse jetzt auch in Rente gehen. Okay. Der lebt heute noch. Okay. Und der dritte, der dann planmäßig ein halbes Jahr später in Rente ging, der ist wirklich 4 Jahre später gestorben. Ja, und dann war ich nach einem halben Jahr auf einmal alleiniger Geschäftsführer, was per se gar nicht zulässig war, 30 Jahre alt, hatte mittlerweile Geburtstag und hatte auf einmal ein Unternehmen an der Backe, was zum ersten Mal Verlust machte und dachte mir, oh, ist ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt hatte.
Und Verlust heißt, also dramatisch Verlust oder?
Ja, wir hatten im Endeffekt eine neue Produktion gebaut, ein paar Jahre vorher. Da war man in Ostwestfalen damals auch sehr stolz drauf, die war auch abbezahlt, aber man hatte leider 10% weniger Kunden danach als vorher. Und das war natürlich dann irgendwie falsch verstanden.
Also Produktion heißt auch irgendwie eine Shampoo-Produktion am Ende dann?
Genau, Shampoo und Cremes, das machen wir ja im kosmetischen Bereich. Und Alpecin war am Ende eine Marke, die viele Leute kannten, aber fast keiner mehr verwandt hat. Ja.
Und dann kommt jetzt eigentlich die eigentliche Geschichte, was man vielleicht auch lernen kann. Wie hast du dann sozusagen Schritt für Schritt das Ding weiterentwickelt? Ich glaube, heute ist die Firma, macht den dreifachen Umsatz, ne?
Ja.
Ist, kann man ja auch ein bisschen nachgucken, sehr profitabel geworden. Was waren so die zentralen Schritte?
Ja, das erste war natürlich für mich als gelernter Ingenieur, ich bin ja eigentlich Maschinenbauer, wenn auch mit dem MBA noch, war dann erstmal die erste Frage, wie kann ich die eigentlichen Assets dieses Unternehmens, das war eben die Marke Alpecin, und dann haben wir noch ein Friseurgeschäft, 12.000 Friseure als Kunden, wie kann man die wieder nach vorne bringen? Alpecin war dann so natürlich das erste große Projekt. Klassisch war dann so meine Überlegung, ich musste irgendwie einen Pitch machen. Da habe ich mir erstmal überlegt, wie mache ich denn das? Weil wie soll ich denn entscheiden, welche Agenturen jetzt pitchen? Und das fand ich dann irgendwie unbefriedigend. Ich habe gedacht, du musst jetzt irgendwie einen anderen Weg finden. Und dann habe ich mir überlegt, wer macht denn gute Marke in Ostwestfalen? Weil mir war ja klar, dass ich eine Markenherausforderung habe. Kam ich erst auf Oetker. Damals kannte ich bei Oetker aber keinen. Unsere Familien hatten keinerlei Verbindung. Aber der beste Freund meiner Mutter oder älteste Freund war der Inhaber von Stork. Stork.
Schokoladenriesen.
Genau, Schokoriesen, Toffifee. Auch aus Halle in Westfalen, also 15 Kilometer weg. Als Kind war ich selber öfter in der Fabrik und durfte mit großen Tüten da wieder raus. Und von dem wusste ich, dass er mit einem ganz großartigen Menschen, nämlich Otto Panke, zusammengearbeitet hatte, um diese Marken so groß zu machen. Ja, dann habe ich ihn angerufen, habe gesagt, Klaus, ich habe hier ein Problem, kann ich mal mit Otto sprechen? Und er hat gesagt, ja, klar, ich schicke dir einen Tag. Und dann kam Otto Panke, und Otto Panke ist nicht irgendjemand, das ist wirklich eine Nummer im Markenbereich, wenn auch vielleicht in der alten Welt, aber wirklich eine Nummer. Und dann haben wir einen ganz tollen Tag verbracht, und dann hat er uns erzählt, ja, das ist nicht ganz einfach, aber kann man ja mal versuchen. Er selber war dann schon nicht mehr ganz so aktiv, aber sein Sohn, man muss wissen, dass Otto Panke, nachdem er den Riesenerfolg mit Stork hatte, dann eine eigene Agentur noch in Hamburg aufgemacht hat, für andere Kunden noch.
Markenmacherei oder was?
Genau, die Panke Markenmacherei, die auch unter anderem Zott macht und viele andere tolle Marken. Ja, und so haben wir dann angefangen, mit Panke die ersten 5 Jahre zu arbeiten, haben die harte Schule der echten Markenlehre erlebt. Das war für uns alle, also für das Team, was damals da war, glaube ich, total hilfreich. Und da ist dann erst das Alpecin Liquid, unser Hard Tonic, geboren worden, und am Ende dann das Koffein Shampoo auch, ja.
Das heißt, der ist dann nicht nur ein Markenmacher, sondern der erfindet dann auch neue Produkte?
Nein, die Produkte selber stammen von uns, aus unserer Wissenschaft. Wir sind ja über 114 Jahre alt, und die Wissenschaft war immer das Entscheidende für unsere Produkte schon zur Gründung. Also der Evidence-Based-Nutzen der Produkte. Aber am Ende haben wir dann mit Verbraucherbefragung, mit neuer Wissenschaft am Ende dann Wege gefunden, Alpecin wieder zu aktivieren. Das Ganze war eigentlich ein Zufall, weil wir nämlich eine Untersuchung gemacht haben an einem Schweineohrmodell. Man muss wissen, dass die Haut des Schweines der männlichen Haut relativ ähnlich ist. Okay. Und wir wollten eine Gesichtscreme entwickeln mit Koffein als Wirkstoff, wenn die Haut nach dem Rasieren geschädigt ist. Und dabei stellte sich heraus, dass das Koffein Testosteron blockieren kann. Testosteron verhindert ein bisschen die Wundheilung. Und mit unserer Erfahrung von Haaren und Haarausfall, die Marke Alpecin ist ja 1930 schon geboren worden, haben wir dann gesagt, Mensch, wenn Koffein was gegen Testosteron tun kann, dann müssen wir es eigentlich an den Haaren ausprobieren, nicht an der Haut. Und dann sind wir mit der Uniklinik Jena eben ein sogenanntes Haarorgan- und Kulturmodell gegangen, also ganz wissenschaftlich, und haben eben zeigen können, dass an der Haarwurzel Koffein sowohl das Wachstum stärkt, als auch den negativen Testosteroneffekt blockieren kann. Ja, und das fanden wir natürlich großartig, unheimlich spannend, und haben dann eben angefangen, das Koffein-Shampoo zu entwickeln.
Und der Panke hat dann aber die Marke vor allen Dingen positioniert, oder was hat
Mit Panke haben wir die Flaschenform neu entwickelt. Wir haben klar herausgearbeitet, dass Alpecin eine Männermarke ist, historisch gesehen. Dass Alpecin Forte, das kennen vielleicht manche noch von ihrem Vater, ein tolles Produkt ist, aber in der Form eben nicht mehr für die Jugend relevant, und dass wir eben neue Produkte brauchen. Das war so die Herausforderung mit Panke. Das Ganze haben wir in tollen Spots auch verpackt. Wir haben aber dann nach 5 Jahren gemerkt, wir kommen nicht so richtig durch, und haben uns dann von Panke getrennt. Da hatte ich das nächste Problem, jetzt brauche ich wieder eine Agentur. Fand ich wieder unbefriedigend mit normalen Agenturen. Und das war dann am Ende auch wieder so ein Moment, wo man dann manchmal Glück im Leben hat. Ich hatte ein halbes Jahr vorher auf einer Veranstaltung Herrn Dr. Brandmeier erlebt, einen echten Markenexperten vom Markeninstitut aus Genf. Der hielt nach so coolen, jungen Vorträgen mit vielen Powerslides einen 45-Minuten-Vortrag ganz frei über die Marke Wimbledon und warum auch Andrew Agassi dort in Weiß spielt. Und an den erinnerte ich mich. Dann habe ich den gefragt, ob er Lust hat, Alpecin nochmal einen Schritt nach vorne zu bringen. Oh, das haben wir dann gemacht. Über 15 Jahre haben wir zusammengearbeitet.
Und was hat der dir konkret so geholfen?
Der hat uns am Ende klargemacht, Mensch, ihr seid eine geile Firma, ihr habt tolle Wissenschaft, das Produkt kann was, erzählt's endlich. Traut euch, über Haarausfall zu sprechen. Traut euch, die Männer direkt anzusprechen. Traut euch, das Tabu zu brechen, dass man darüber nicht sprechen kann.
Hat er dann auch das Doping für die Haare erfunden?
Das Doping für die Haare ist entstanden in einem Innovationskreis. Die Primäridee kam von einem Mitarbeiter, der eben sagte, Mensch, Koffein ist sogar auf der WADA-Liste mal gewesen und wird immer noch gemonitort, ist eben eine leistungsfördernde Substanz. Und dann haben wir irgendwie gesagt, Mensch, das passt doch super. Männer sind ja, was Vorbeugung und Pflege angeht, und wir reden ja jetzt von vor 15 Jahren, heute ist das alles viel besser, sehr, sag mal, vielleicht manchmal ein bisschen schwierig. Wir müssen also einfache, klare Botschaften bringen, und die Botschaft, dass Alpecin-Koffein Doping für die Haare ist, die ist klar verständlich, die funktioniert schnell und ist für Männer da ruhig einfach perfekt und sagt auch am besten, was das Produkt kann, nämlich das Haarwachstum fördern und stärken, aber natürlich auch nicht Haare, die mal weg sind, wenn die Haarwurzeln tot sind, dann können wir denen leider auch nicht helfen.
Und wie wichtig war also die Botschaft und der Inhalt, und wie wichtig war die Distribution? Ihr seid ja dann auch zu einem der größeren Werbetreibenden, das gerade schon im Fernsehen aufgestiegen. Da war das schon immer so, dass ihr sehr viel Fernsehwerbung gemacht habt, oder habt ihr es dann damals auch neu entdeckt?
Oh, Fernsehwerbung gab es schon von der ersten Minute. Es gibt einen ganz berühmten Spot mit Georg Thomalla, noch in den berühmten Reimphrasen. Man hat ja früher, als das losging, immer in Reimwerbung gemacht. Musste sich reimen, wenn die Kopfhaar ist in Not und so weiter. Okay. Aber wir sind dann wieder ins Fernsehen gegangen. Wir sprechen ja von 2005, 2006. Und das war extrem erfolgreich. Ja, wir haben eben sehr einfache Spots gemacht. Die waren jetzt nicht kreativ. Wir haben auch noch nie einen Kreativpreis gewonnen. Wir würden ihn, glaube ich, auch nicht annehmen, wenn wir ihn morgen bekommen würden, weil das war nie unser Ziel, sondern wir wollten Männern erklären, was das Produkt kann und dass es sich lohnt, sich um seine Haare rechtzeitig zu kümmern, solange sie noch da sind.
Und dann seid ihr einfach relativ groß als sozusagen Markenwerbung im Fernsehen.
Genau, da haben wir einen großen TV-Spot gemacht, eine große Kampagne mit dem Doping-Shampoo, und haben eben den Leuten versucht, relativ schnell den Männern klarzumachen, dieses Produkt kann was. Und wenn du deine Haare behalten willst, dann nutze es.
Und dann auch Print, Playboy, keine Ahnung, wo war der noch so werbemäßig, oder war das vor allem Fernsehding?
Nein, es war vor allem Fernsehen, ein bisschen Print. Mit einer sehr direkten Ansprache am Ende, nicht? Immer mit dem Ziel, einfach diese Botschaft einfach zu vermitteln, und immer mit dem Wissen, dass Männer sich extrem schwer tun, eben entsprechend vorzubeugen, und deshalb mussten wir das auch klar ansprechen. Hat nicht jedem gefallen, aber wir müssen auch nicht jedem gefallen.
Und aber was würdest du sagen, waren so die, wir kommen ja gleich dazu, dass du auch sehr stark internationalisiert hast, aber was waren so die Erfolgshebel dann? Ich versuche das jetzt so festzustellen, also das Produkt passt gut in die Zeit, Männer pflegen sich vielleicht jetzt mehr in den letzten, seit 10, 15 Jahren, als es früher der Fall war, also insofern Produkttreffer, dann irgendwie einen starken Werbedruck aufgebaut und einen klaren Markenversprechen, das, was man gut kommunizieren kann. Gab es noch irgendwelche anderen Sachen? Das klingt jetzt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Da kommt so ein junger Typ, dreht ein paar Schrauben, holt sich da ein, zwei Leute, und auf einmal läuft der Laden wieder.
Nein, ich glaube, man muss einfach wissen, wir sind jetzt modern gesagt produktgeil. Das heißt, entscheidend war immer das Produkt, nämlich die Wirkung von Koffein. Sonst wären wir auch nie dahin gekommen. Also wir werden nie, wir sind seit 15 Jahren, ist Koffein-Shampoo der umsatzstärkste Artikel im deutschen Haarpflegebereich. Das hätten wir nie erreicht, wenn das Produkt nicht etwas kann. Und das war immer unsere Kern und ist auch unsere DNA. Und für uns ist Marketing immer nur ein Mittel, um den Menschen zu erzählen, was unsere Produkte können.
Aber es ist schon besonders herausfordernd bei euch, stelle ich mir vor, weil A, man glaubt es vorher oder weiß man es halt nicht, das ist ja nicht erkennbar von außen. Und selbst wenn man es dann benutzt, dann ist es jetzt ja auch nicht sofort, dass man denkt, das war jetzt aber lecker oder das hat jetzt aber sofort toll funktioniert. Man muss ja das jahrelang möglicherweise machen, und weiß man immer noch nicht genau, ist jetzt wirklich das teurere Produkt, das es ja dann am Ende ist, da jetzt hilfreich für mich oder nicht? Ne?
Das ist vollkommen richtig. Da ist natürlich ganz entscheidend, dass das Produkt als Ganzes passt. Das ist am Ende das Produkt selber, das ist eine Verpackung, das ist ein Pricing, das ist eine Kommunikation. Aber am Ende muss man natürlich auch sagen, wenn jemand ein Markenshampoo benutzt, dann muss er vielleicht für uns im Monat 2 Euro mehr bezahlen. Das sind im Jahr 24. Und wenn das einem Mann die Chance, seine Haare länger oder für immer zu behalten, das nicht wert ist, dann können wir ihnen natürlich auch nicht helfen.
Okay, aber so konkret habe ich das noch nie von euch als Vorrechnung gesehen, aber das ist ja eigentlich ganz logisch.
Ja, das ist halt ein bisschen komplizierter. Nicht? Wir haben immer festgestellt, wenn wir komplizierter kommunizieren, wird es bei Männern ein bisschen schwierig. Okay, also. Man sagt ja so schön, Männer sind einfach und Frauen sind kompliziert. Mögen mir jetzt die Frauen verzeihen, aber wahrscheinlich stimmen sie mir zu.
Wie viel, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn du sagst, oder ich habe jetzt Informationen, 300 Millionen Euro Umsatz macht eure Firma insgesamt, wie viel von diesen Alpecin-Flaschen sind das dann im Jahr dann konkret jetzt? Weil ihr habt ja da ein paar andere Sachen im Portfolio mittlerweile.
Ja, wir haben jetzt, ich glaube, Ende letzten Jahres über 200 Millionen Flaschen Koffein-Shampoo verkauft, wobei da auch ein paar Frauenprodukte dabei sind. Aber das ist natürlich ein wesentlicher Bereich. Der ganze Bereich macht ungefähr die Hälfte des, ein Drittel des Geschäftes aus. Wir haben ja noch ein paar andere tolle Marken, nicht? Wir können auch noch über Scheidentrockenheit sprechen, wenn du willst.
Ja, okay. Ja.
Am Ende ist das natürlich ein großer Erfolg, der ja auch darauf beruht. Ich meine, das Koffein-Shampoo ist immer noch das einzige Shampoo in der Welt, was eben mit der Charité zusammen in Berlin bewiesen hat, dass wirklich mit 2 Minuten Duschen das Koffein an die Haarwurzel kommt. Und darum geht es ja, dem Mann es einfach zu machen. Wir haben festgestellt, es ist extrem schwer, die männliche Routine morgens zu ändern. Nicht? Der Mann hat eine sehr konservative Routine und dem noch ein zusätzliches Produkt zu implementieren, ist eben nicht einfach. Und deswegen haben wir gesagt, ganz einfach, nimm dein Shampoo, was du heute nutzt, schmeiß es weg, nimm das Koffein-Shampoo, investier 2 Euro im Monat und 2 Minuten morgens, also vielleicht eine Minute mehr als sonst. Und dann hast du das Beste für deine Haare getan und das soll es dir wert sein.
Lasst mich kurz von Clark erzählen. C-L-A-R-K. Clark ist dein Versicherungsmanager oder anders ausgedrückt ein deutsches Startup aus dem Versicherungsbereich, das offensichtlich ein sehr starkes Produkt hat und bereits 150.000 Kunden nach nur 4 Jahren, zuletzt 35 Millionen Euro von Investoren bekommen. Was machen die genau? Die sagen, sie sortieren eure Versicherungen mal richtig übersichtlich, suchen euch neue, ergänzen Versicherungen, überprüfen Versicherungen und all das ohne Kosten für uns als Endkunden, sondern gegen Provisionszahlung von den Versicherungsgesellschaften, wie das schon immer so üblich war, im Digitalbereich. Clark sagt, ey, einfach mal ausprobieren. Das ist wirklich ein starkes Produkt und zahlt sogar euch einen 30-Euro Amazon-Gutschein, wenn ihr euch mit dem Gutscheincode OMR30 bei Clark anmeldet. So sicher sind die Kollegen sich, dass es wirklich funktioniert und dass es wirklich Spaß macht und euch halt weiterhilft in dem Thema Versicherung und wehrt das nicht, dieses Thema. Also einfach anmelden bei Clark, 2 Versicherungen auswählen, die überprüft werden sollen. Dann gibt es den Amazon-Gutschein über 30 Euro. Und dann lernt ihr ein deutsches Erfolgsprodukt möglicherweise kennen. Ihr verkauft aber auch, also oder zu ganz großen Prozent über den Handel, ne?
Wir verkaufen größtenteils über den Handel, genau. Wobei wir sind ja auch, kommen wir vielleicht noch zu, in China. Da geht dann 60% über online. Natürlich auch teilweise Plattformen und Händler. Selber verkaufen wir direkt nicht so viel. Das sind sicherlich noch Chancen für die Zukunft. Aber grundsätzlich sind wir in diesem Markthandel aktiv, natürlich vor allem bei Drogeriemärkten, aber auch dem LEH oder Lebensmitteleinzelhandel. Das sind unsere Vertriebswege.
Ja. Und die sagen aber halt, okay, wir stellen das ja gerne rein, aber dann muss es halt auch wirklich gekauft werden, sonst bist du da schnell wieder raus.
Absolut, das war auch damals, als ich anfing, eine riesen Challenge. Da gab es ja noch einen Schlecker, den kennen jetzt manche nicht mehr. Aber wenn man da hinfuhr, fuhr man ganz klein wieder nach Hause, weil der wollte natürlich immer mehr Geld haben. Und da war mir am Anfang relativ schnell klar, wenn mir jetzt nicht was Gutes einfällt, mich der Letzte, der das Licht ausmacht, weil wenn ich dem jedes Jahr 1% mehr gebe, dann bin ich irgendwann tot. Und als wir das fertige Konzept dann hatten, sind wir eben dann zu den Händlern. Ich habe dann persönlich versucht, die alle anzusprechen, auch die Inhaber. Und den ersten großen Erfolg hatten wir bei DM. Der Herr Werner hat mich persönlich empfangen, das fand ich wirklich cool. Und die Mitarbeiter haben dann gesagt, Mensch, das ist mal eine ganz neue Idee. Der ist zwar jung und den kennen wir nicht, aber der vertritt das glaubhaft, also geben wir ihm eine Chance. Und das war dann so der Anfang und dann haben wir am Ende bewiesen, dass wir Produkte gut verkaufen und dass Verbraucher die Produkte haben wollen und das am Ende entscheiden.
Okay, und die haben aber auch gesehen, ihr macht Werbung sozusagen, ihr baut irgendwie Markendruck auf, sodass die Chance überhaupt da ist, das zu verkaufen.
Ne? Ja, wobei am Anfang wissen sie es ja nie, das erzählen ja alle, nicht? Also wenn da einer kommt zum Einkäufer, erzählt er immer, dass er ein riesen Werbebudget raushaut. Ob das wirklich tut, ist eine andere Frage. Ich glaube, sie haben am Ende uns als Unternehmen und vielleicht dann auch mir als Person vertraut, dass wir das ernst meinen und dass wir wirklich als Familienunternehmen nachhaltig agieren und dass wir hier wirklich davon überzeugt sind, dass wir ein tolles Produkt haben mit einer entsprechenden Wirkung und haben uns dann am Ende die Chance gegeben. Das war dann, ja, 10 Jahre später in Asien genauso.
Genau, erzähl mal. Das heißt, irgendwie, du bist dann irgendwann hast du entschieden, jetzt Deutschland habe ich im Griff, das läuft ganz gut. Jetzt versuche ich das persönlich und gehe selber nach Asien mit Family und allem drum und dran und ziehe das Ganze da auch nochmal auf.
Ja, die Idee war immer, ich habe meiner Frau mal irgendwann gesagt, so nach 10 Jahren, wenn wir mal Amerika aufbauen wollen, dann müssen wir da selber hin. Habe mich dann aber ein paar Jahre später entschieden, dass Asien eigentlich die erste bessere Möglichkeit ist. Ich war im Rahmen des MBA-Programmes 97 zum ersten Mal in Asien, in mehreren Ländern, auch in China schon. War extrem beeindruckt, schon damals. Und das ist ja lange her. Mhm. Und habe dann immer wieder die Chance genutzt, nach Hongkong einmal im Jahr zu fliegen. Und hatte dann irgendwann, ja, so 2012, 2013 das Gefühl, wir müssen jetzt dahin. Ne? Ich habe gelernt, die Asiaten sind noch viel eitler, die asiatischen Männer legen viel, viel mehr Wert auf ihre Haare. Das kann man ja auch sehen, also das Politbüro ist ja total schwarzhaarig, das ist nicht echt, das muss man einfach wissen, sondern die färben, ne? Das ist nicht möglich. Und die tun eben viel, viel mehr, die lieben deutsche Technologie und am Ende verkaufen wir ja mehr Technologie als jetzt Beauty, nicht? Und das war irgendwie eine super Kombination, Hongkong, ein Markt mit 7 Millionen Einwohnern, 40 Millionen chinesischen Touristen, ein Markt, wo wir investieren konnten, wir waren als Unternehmen stark genug, um das zu Risiko einzugehen. Ja, und dann habe ich meiner Frau gesagt, ich glaube, wir müssen nach Asien, nicht nach Amerika. Und dann haben wir in Hongkong losgelegt und haben auch da eben Händler gefunden, der gesagt hat, Mann, die Idee ist so bekloppt oder so verrückt. Probieren wir jetzt mal aus.
Also einen chinesischen Supermarktkette? Oder?
Ja, genau. Das ist Mannings. Das ist die größte Drogeriekette in Hongkong. Gehört zur Hutchison Group. Das ist einer der vermögendsten Menschen der Welt. Ein Riesenkonglomerat mit allem, was man sich vorstellen kann. Aber denen habe ich das präsentiert, die fanden es gut und gesagt, probieren wir aus. Und dann haben wir es gestartet, dann lief es extrem gut. Und dann war so der Moment zu sagen, okay, jetzt müssen wir da selber hin. Am Ende habe ich damit ja so 2, 3 Ziele verfolgt. Das eine war, im Unternehmen zu signalisieren, Globalisierung findet jetzt wirklich statt. Also wir internationalisieren wirklich und es ist natürlich immer glaubhafter, wenn dann vielleicht der Chef selber mal hingeht. Das zweite war, ich war dann, ja, wir waren so 10 Jahre erfolgreich. Ich wollte auch mal gucken, welche Mitarbeiter sich auch weiterentwickeln, wenn man etwas weiter weg ist als Chef. Das war so der zweite Grund. Und der dritte war am Ende das ganz klare Signal an den asiatischen Markt, der meint es ernst. Also das hat natürlich meine Glaubwürdigkeit vor Ort dramatisch erhöht, als ich denen gesagt habe, ich ziehe hier hin, ich wohne hier. Und dann habe ich ja meine Frau und meine Kinder eingepackt und bin nach Singapur gezogen.
Wie lange warst du da?
4 Jahre.
Und was war dann so, also das erste war halt eine chinesische Kette, hast du gerade erzählt, zu überzeugen, aber auch da musst du dann irgendwie Werbedruck aufbauen. Das alleine hilft ja nichts. Also ich meine, auch da.
Genau, wir haben ganz traditionell dann auch in Hongkong TV-Werbung gemacht. Danach dann in Singapur, dann in Taiwan. Und haben uns dann so sukzessive in die Länder rein entwickelt. Ich bin dann die Länder abgeflogen. Hab mehr Zeit wahrscheinlich im Flugzeug verbracht als woanders. Und wir haben eigentlich alle Märkte dann auch geöffnet, bis auf Japan. Japan dauert immer ein bisschen länger. Aha. Hab dann ein Team aufgebaut, Leute gesucht.
Aber jemals immer mit der Kombination, ich gehe zum größten oder den größten Handelsketten und gehe zu den größten TV-Sendern und versuche in der Kombination das Produkt irgendwie in den Markt zu bringen.
Genau, das war nicht ganz toll, weil als wir dann in Hongkong Erfolg hatten, der Händler hat auch noch Läden in vielen anderen Ländern. Hat er dann gesagt, Mensch, komm doch mal, zeig das mal dem regionalen Team. Die haben da vielleicht auch Interesse. Und so hat sich das eigentlich so selbst weiterentwickelt. Also über die guten Ergebnisse. Der asiatische Markt war da deutlich offener als teilweise der europäische. Haben wir da einfach entsprechend dann die Türen, öffneten sich relativ schnell. Die waren alle, wie gesagt, auch beeindruckt, dass der Chef selber da war. Und dann haben wir einfach ein Land nach dem anderen geöffnet. Immer mit genau Händlern, TV-Werbung, ein bisschen PR. Alles, was wir sonst auch so gemacht haben.
Aber die
haben.
Abfüllung, war die damals noch in Bielefeld auch komplett?
Ja, ist immer noch in Bielefeld. Wir haben ja von Anfang an versucht, Made in Germany zu verkaufen. Wir wollen auch das Know-how bei uns behalten. Wir haben dann vor 2 Jahren groß auch in Bielefeld nochmal investiert. Aber momentan ist das nach wie vor das Ziel, dass wir alles in Deutschland produzieren.
Und dann machst du irgendwie Container voll aufs Schiff und rüber nach Asien.
Genau, wir haben am Anfang ein bisschen fliegen müssen, weil das dann schnell out of stock war. Aber das haben wir dann auch gemacht. Aber genau, das ist ein ganz traditioneller Weg. So ein bisschen wie Red Bull, nicht? Die haben ja auch nur eigentlich eine Abfüllung gehabt.
Und irgendwann war dann Asien so, dass du das Gefühl hast, alle Märkte, die da irgendwie gehen, die hast du und dann bist du wieder zurück.
Naja, ich habe am Ende, war das Ziel ja, ein Team aufzubauen, nicht? Ich habe dann gute Leute gefunden, alle selber ausgesucht, habe eben noch, also hatte das Büro ja in Singapur, habe dann noch eins in Shanghai aufgemacht und zuletzt in Korea. Bin aber auch jeden Monat eine Woche in Bielefeld gewesen. Also bin viel gereist und habe dann nach 4 Jahren gesagt, das steht alles und jetzt gehen wir wieder zurück. Die Familie war da nicht so begeistert, aber...
Sie wären da gerne geblieben?
Meine Kinder wären da gerne geblieben, ja.
Okay, okay. Und dann habt ihr USA gemacht?
Ja, USA haben wir dann gesagt, können wir jetzt parallel mal uns ansehen. Ist aber ein ganz anderer Markt, muss man einfach wissen. Ich habe gesunden Respekt vor Amerika. Da sind andere Marktdynamiken, das sind andere Menschen, das ist eine andere Business-Philosophie. Da haben wir jetzt mal zwei junge Leute hingeschickt, die ein bisschen scouten, sage ich immer, so ein bisschen USA-mäßig. Und dann müssen wir einfach mal gucken, wie sich das entwickelt und was da der richtige Weg ist. Ich glaube nicht, dass das ein Copy-Paste-Fall wird. In Amerika sieht man deutlich, dass der traditionelle Handel natürlich dramatisch verliert. Und vielleicht können wir da ein stärkeres Online-Konzept fahren, so ein bisschen Startup-mäßig. Das werden wir dann sehen, wenn wir am Ende die richtigen Leute finden. Am Ende ist es dann People, ne? Du brauchst den richtigen, der da eben anfängt. Ne?
Und guckst du dir deine Firma in seiner Matrix an und fragst dich, okay, internationalisieren, neue Produkte entwickeln, was könnte man noch tun? Das ist ja wirklich so ein klassisches Produktunternehmen, wo man, ihr habt jetzt ja mittlerweile eine ganze Reihe von neuen Produkten auch noch gemacht.
Ja.
Wie priorisierst du sowas?
Ja, also für uns ist das Wichtigste natürlich, wie ich schon sagte, das Produkt, das heißt Produktinnovation. Das ist gar nicht so einfach. Wir beschäftigen uns eben mit Themen, die noch nicht gelöst sind. Wir haben 5 Jahre an einem Produkt gearbeitet, um Menschen, die sag mal, nicht mehr volles Haar haben, Sonnenschutz zu geben, ohne dass ihre Haare fettig werden. Da haben wir auch 5 Jahre für gebraucht. Jeder hat gesagt, das funktioniert nicht, das geht nicht. Und immer, wenn wir in diesen internen Meetings sagen, das geht nicht, sage ich immer, super, weil wenn es nicht geht, hat es noch keiner gemacht, dann müssen wir es machen.
Okay.
Und dann hängen wir uns da eben rein und wir haben eben mehr Zeit als die Großen. Das heißt, die Innovation ist das absolut Wichtigste. Wir wollen weiter internationalisieren, um einfach unabhängiger von Märkten zu sein. Das ist klar. Aber die Innovation ist immer das Produkt.
Was ist eure Nummer zwei Produkt aktuell vom Umsatz her?
Das Nummer zwei Produkt ist am Ende Plantur. Plantur 39. Das ist auch eine irre Geschichte. Als wir dann gut Alpecin Koffein-Shampoo verkauft haben, viele Frauen angerufen, haben gesagt, Mensch, ich habe auch Haarausfall, kann ich das nehmen? Und wir so, Haarausfall, Frauen, gut, Glatze kriegen die ja nicht. Gibt nur einen Sonderfall, aber der heißt ja krankheitsbedingt. Und dann haben wir verstanden, dass bei Frauen durch die Menopause der Hormonhaushalt sich auch ändert. Die haben weniger Östrogen, mehr Testosteron. Und dann haben wir gesagt, Mensch, da ist ein echtes Thema, da müssen wir denen helfen. Und dann haben wir eben ein eigenes Produkt für Frauen entwickelt und haben 2006 dann etwas gemacht, was wahrscheinlich jeder gedacht hat, wir sind völlig irre. Wir haben dann eben Plantur 39 entwickelt für das Haar ab 40, haben einen TV-Spot gemacht mit einer 50-jährigen Dame, die nicht perfekte Haare hatte und haben in diesem Commercial über Haarausfall und Menopause gesprochen. Da hat jeder gesagt und auch mein, ich sag mal, Mitarbeiter der ersten Stunde und auch ich, wir haben echt gezögert, ob wir uns trauen, den on air zu bringen. Das haben wir dann aber gemacht.
Weil das gibt so viel.
Ja, wir haben gedacht, alle haben gesagt, kannst du nicht machen. Damals war die Zielgruppe 1942, da ging jeder hin. Du kannst nicht über diese Themen sprechen, das kauft keine Frau, das macht die nicht. Und wir haben dann gesagt, ey, komm, wir machen es jetzt. Und ja, nach 2 Wochen waren wir ausverkauft. Ich musste Mitarbeiter aus dem Weihnachtsurlaub holen, damit wir schneller nachproduzieren konnten. Das ist ein unfassbarer Erfolg in einem der härtesten Märkte überhaupt, nämlich dem weiblichen Haarpflegemarkt. Wir haben es dort geschafft, eine Premium-Marke zu etablieren. Wir haben viele Blindtests gewonnen. Die Frauen sind unglaublich glücklich. Und ob man es glaubt oder nicht, es haben dann jüngere Frauen angerufen, die dann auch gesagt haben, ich habe Haarausfall. Dann haben wir gesagt, ihr seid aber nicht in der Menopause. Nee, aber wir haben Stress und Ernährungsthemen und haben dann noch Plantur 21 entwickelt, was auch sehr erfolgreich ist.
Okay, okay.
Und das heißt,
also alles unter deiner Ägide sozusagen, die neuen.
Genau, Produkte. Und es ging immer um Produktnutzen, den Menschen wirklich helfen. Und das haben wir eben am Ende da sehr gut hinbekommen. Und indem wir eben Dinge getan haben, die andere nicht tun. Wir nennen uns ja auch Asterix.
Und wenn man so diese Matrix sieht, also international haben wir darüber gesprochen, jetzt neue Produkte, jetzt ist ja diese neue Ebene quasi digital, vielleicht sogar Direct-to-Consumer, was man jetzt gerade so sieht. Ist das für dich ein Thema? Also wie denkst du darüber nach?
Ja, das ist seit knapp über 5 Jahren ein Riesenthema, nicht? Ich bin, glaube, es war auch 2014 das erste Mal in Silicon Valley gewesen und hatte da mein Kernerlebnis. Ich war im Keller bei Pinterest mit Unternehmern und ein Unternehmer fragte den Mann, wie viel Umsatz sie denn machen würden. Und dann sagte der ganz locker, ja, sie hätten also 800 Mitarbeiter, 100 Millionen Nutzer, 1 Milliarde Kapital eingesammelt, 10 Milliarden Pre-Bewertung. Und 5 Jahre im Geschäft, aber sie wären immer noch in der Pre-Revenue-Phase.
Also kein Umsatz.
So, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Man muss wissen, ich war mal als Berater ausgeliehen an die Treuhandanstalt und hatte Firmen, die machten mehr Verluste als Umsatz. Das fand ich auch schon echt krass. Und das war so ein Eye-Opener und dann war ich in China und habe mir das da auch mal angesehen, was da abging. War bei Xiaomi zum Beispiel, eine ganz bekannte Marke mittlerweile.
Hardwarehersteller.
Hardwarehersteller, spannend gemacht, finde ich. Dann habe ich verstanden, Digitalisierung muss sein. Ja, und dann habe ich versucht, das den Mitarbeitern auch zu vermitteln. Das war dann nicht so einfach. Unternehmen lief ja gut, die hatten genug zu tun. Und dann kam ich da ab und zu und sagte, wir müssen jetzt digitalisieren. In den Meetings fanden sie es alle ganz toll. Und nach 2 Wochen kamen die Probleme, warum es nicht geht. Und das dauert länger oder so Pläne, so ja, 1,5 Jahre und kostet viel Geld. 1,5 Jahre, Leute, das ist viel zu lang. Und dann ist mir irgendwann der Kragen geplatzt. Und dann habe ich gesagt, muss ich wieder einen anderen Weg gehen. Und dann haben wir die eWolf gegründet, also eine eigene digitale Einheit. Weil ich gesagt habe, ich muss jetzt hier auch ein Signal an alle setzen, dass ich das ernst meine. Und da haben wir dann ein paar junge Online-Marketing-Experten geholt. Ich habe mir damals lange überlegt, ob ich das in Berlin mache. Nichts gegen Berlin, tolle Stadt. Dachte aber, für so Ostwestfalen ist das nicht gut, ist zu weit weg. Die Berliner glauben, die Ostwestfalen leben noch hinterm Mond und die Ostwestfalen glauben, die Berliner machen nur Party. Das kriege ich nicht zusammen. Hatte dann ein bisschen Glück. Bertelsmann hatte genau zu der Zeit viel Geld locker gemacht, um in Ostwestfalen Startups zu gründen mit der Founders Foundation. Derjenige, der das machte, den kannte ich. Unsere jüngsten Söhne sind gleich alt. Der erzählte mir davon, dachte ich, Mensch, toll, Startups hier brauchen wir, finde ich klasse. Aber ich will eigentlich Unternehmen digitalisieren, die hier schon sind. Ist schwer genug. Und habe deswegen diese eWolf. Und ich muss eigentlich einen Ort haben, wo ich die hinsetze, weil die will ich noch nicht ins Unternehmen tun. Sagt er, ja, setz doch bei mir rein. Sag, das ist doch kein Startup. Ja, ist egal. Das fruchtet sich. Ja, und dann haben die da tatsächlich angefangen. Und das war glaube ich, erfolgreich im Sinne von, dass die Mitarbeiter damit in diese Welt eintauchen konnten. Also auch die traditionellen Mitarbeiter, weil es eben nah war. Und dann war nach einem Jahr dann kein Platz mehr. Dann brauchten wir Platz. Und dann ist die Idee entstanden, den Pioneers Club zu gründen. Das ist ein Coworking Space für Mittelständler in Bielefeld. Mit der Idee eben, dass Unternehmen kleine Teams in diesen Coworking Space schicken, die eben dann Projekte machen, wo auch ein paar Startups aus der Founders Foundation rein sind. Das ist auch ein sehr großer Erfolg. Da hat sich das weiterentwickelt. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt gehen wir eben so, dass wir einen eigenen Coworking Space im Unternehmen bauen für 26 Leute. Sehr coolen Bereich. Mitten in der Verwaltung, aber als eigener Bereich.
Aber dann, was erwartest du dir dann konkret im Unternehmen für Resultate? Also irgendwann musst du ja sagen, ich will jetzt so und so viel Umsatz direkt machen, wie auch immer, aber ja. Das ist ja wahrscheinlich dann online und direkt.
Ja.
Oder willst du dann noch mehr mit großen Digital-Playern arbeiten oder willst du digital Marken aufbauen oder was ist das Ziel?
Na, das Ziel ist natürlich, die neue Generation zu erreichen. Da hatte ich so ein Kennerlebnis vor einem Jahr, da saß ich mit einem sehr erfolgreichen Influencer zusammen oder jemand, der eine sehr erfolgreiche Influencerin groß gemacht hat, Charlie. In Berlin, glaube ich, irgendwo und mein Alpecin-Koffein-Shampoo stand auf dem Tisch und wir haben so ein bisschen geredet. Der hat so ein bisschen erzählt, wie er das gemacht hat. Ne? Der war so Ende 20. Und habe ich ihn irgendwann gefragt, hör mal, kannst du dir eigentlich vorstellen, für mich zu arbeiten? Und dann nahm er das Koffein-Shampoo in die Hand und man muss wissen, ich habe da eine sehr emotionale Bindung zu dem Produkt. Ne? So bitte mein viertes Kind. Guckte das an und sagte, tja, ist ja ein bisschen old-fashioned, aber wir können es ja mal versuchen. Und da hat es dann bei mir Klick gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt 20 Jahre dabei, ich habe viele Männer überzeugen können und die werden hoffentlich auch ihr Leben lang Alpecin weiter nutzen, aber die jungen Menschen muss ich anders überzeugen, die brauchen eine andere Ansprache, die gucken kein Fernsehen mehr, die wollen eher, also die pullen, ne? Die holen sich ihre Informationen, die wollen vielleicht auch ein etwas anderes Produkt, ohne dass es natürlich funktional schlechter ist. Und das ist eigentlich der Kernmoment gewesen, um zu sagen, jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen, wir müssen noch mehr verstehen. Ja, und am Ende haben wir dann noch, hat dann irgendwann mir noch einer erzählt, es gibt OMR. Okay. Und dann haben wir hier ein Inhouse-Seminar gemacht, wie du weißt. Wir haben wirklich 40 Mitarbeiter über einen Feiertag, freiwillig. Haben wir knapp 3 Tage in Bielefeld uns mal wirklich in die Welt einführen lassen. Und haben da, glaube ich, auch verstanden, dass wir eben manche selber machen müssen, dass wir auf jeden Fall verstehen müssen, wie es funktioniert, dass wir einen eigenen Data Lake brauchen und das alles bauen wir jetzt auf, suchen viele Leute und...
Wenn man so, schaust du denn so die D2C-Brands an? Also zum Beispiel, es gibt ja in den USA diese ganze Kategorie D2C, also vom Warby Parker als Brillenmarke oder also auch Beauty-Marken gibt es da verschiedene... guckst du dir das an? Täuscht dich mit solchen Gründern auch aus oder mit Investoren und verfolgst deren Marketingstrategien?
Auf jeden Fall. Also ich bin dann eben mit Berlin auch enger in Kontakt gekommen, auch mit Jan Becker, sind noch bei Heartbeat Labs investiert. Also das ist für uns ein Thema. Gucken wir uns viel an, wir sprechen mit vielen. Wir finden zum Teil natürlich die Bewertung relativ hoch und Abos bei Shampoo ist nicht so einfach, weil man nicht genau weiß, wann das Shampoo wirklich leer ist. Aber das ist ein ganz spannendes Thema. In Spanien versuchen wir das gerade selber mal aufzusetzen.
Viele machen ja stationäre Sachen auch. Es ist erstaunlich, dass viele so D2C-Brands Läden aufmachen. Da sieht man sogar, DM macht jetzt auf einmal eigene Marken in ihren Läden. Dieses Science nennt er, heißt das. Ne? Genau. Ist sowas für dich auch ein Thema, hast du beobachtest?
Ja, ich glaube, das ist genau das, was Jack Ma auch gesagt hat. Nur Retail, ne? Das ist eben eine Mischung aus Online und Offline. Ich glaube, da liegt auch die Zukunft.
Also gibt es vielleicht bald einen Dr. Wolf Store irgendwo?
Alles denkbar. Muss natürlich sinnvoll sein, muss immer wieder spannend sein. Das ist nicht ganz einfach. Das kann man vielleicht eher in Metropolen machen. Adidas macht das. Oder was, wo man sehr beeindruckend sehen kann, ist der Starbucks-Store in Shanghai. Da muss natürlich auch passen für die Produkte. Nicht? Es geht nicht immer für alle Produkte. Aber ich bin mir sehr sicher, dass auch wir dort neue Wege gehen werden. Das können auch Stores sein. Das können Infostores sein. Das wird sich, glaube ich, weiter zeigen und entwickeln.
Verkauft ihr viel bei Amazon?
Bitte?
Verkauft ihr viel bei Amazon?
Wir verkaufen... über Amazon, aber nicht an Amazon. Das ist auch ein wichtiger Markt natürlich. Natürlich wissen wir alle, wie groß und stark Amazon ist. Als ich anfing vor 20 Jahren, war Walmart so der größte Händler der Welt. Vor dem hatte man Angst. Im Vergleich zu Amazon heute ist wahrscheinlich Walmart eher eine Maus und Amazon der Elefant. Nicht? Auch wenn vielleicht die Maus mal mit Elefanten ärgern kann. Hier wahrscheinlich weniger. Amazon weiß so viel über die Kunden, und hat so eine Marktmacht, am Ende müssen wir eine starke Marke haben.
Und sagen wir nochmal vielleicht Rückgriff auf deine China-Erfahrung, da ist der ganze Digitalhandel noch viel größer. Welche Plattformen beliefert ihr da?
Mittlerweile fast alle. Wir haben natürlich angefangen mit Tmall. Tmall ist ganz wichtig für eine neue Marke in China, weil das so der Gütesiegel ist. Ne? Also ein Chinese wird immer erstmal gucken, gibt es die Marke auf Tmall? Weil damit bist du dann auch eine Marke. Aber mittlerweile sind wir auf vielen Plattformen, ganz spannend in China, Social Selling. Es gibt ganz viele kleine Wiederverkäufer, die für kleine Provisionen ihren Freunden Produkte empfehlen. Ich glaube, dass im E-Commerce heute China viel, viel weiter ist als Amerika.
Wollte gerade sagen, dann bist du doch eigentlich jemand, der schon sehr viel gesehen hat aufgrund dieser Asien-Erfahrung.
Genau.
Und hat dich das dann dazu bewogen zu sagen, ich verkaufe nicht an Amazon?
Nein, das hat damit nichts zu tun. Das sind momentan entsprechende Überlegungen. Wir verkaufen andere Produkte mal testweise an Amazon. Wir sind da grundsätzlich völlig offen, aber wir müssen ja nicht immer alles tun. Und wir werden das weiter beobachten. Aber Amazon wird immer ein guter Vertriebskanal für uns bleiben. Und am Ende werden wir da gut leben können, wenn wir eine starke Marke haben.
Hey, hey, da sind die Kollegen von Work Genius wieder. Ich habe schon häufig hier in den letzten Monaten von Work Genius erzählt, der Plattform für alle, die im größeren Stile mit Freelancern zusammenarbeiten. Work Genius hat eine Datenbank mit über 300.000 Freelancern, die für euch natürlich auch auf Basis von künstlicher Intelligenz durchforstet werden kann, zusammengestellt werden kann nach euren Bedürfnissen, wenn ihr halt größere Projekte habt, die über Freelancer gelöst werden sollen. Außerdem übernimmt dann Work Genius das ganze Thema Deadline-Management, Ergebnisverifizierung oder bürokratische Themen wie Abrechnung, Compliance, all das. Mittlerweile eine recht große Firma, sogar ein Büro in New York. Ich möchte nur darauf hinweisen, wer Freelancer im größeren Stile einsetzt, bitte denkt an Work Genius und meldet euch einfach ganz unkompliziert mal bei den Kollegen unter omr@workgenius.com, wenn es Fragen gibt. Macht es für eine Firma wie euch Sinn, eigene Webshops zu betreiben? Ihr habt jetzt ja irgendwie eine Reihe von Brands, Plantur, Alpecin, viele andere. Ist das für dich sinnvoll, dass sie alle einen eigenen Webshop haben heutzutage?
Es ist sicherlich im Kosmetikbereich Mass Premium nicht ganz einfach, weil man natürlich auch nicht nur ein Shampoo kaufen will, auch ein Rasierwasser kaufen oder eine Rasierklinge. Aber ich will das gar nicht ausschließen. Durchaus denkbar.
Aber es haben noch nicht alle einen Webshop?
Wir haben noch nicht jetzt für alle Marken einen Webshop. Wir haben einen in Spanien jetzt mal versuchsweise für Alpecin. Wir haben grundsätzlich einen Dr. Wolf Store, da kann jeder alles einkaufen von uns. Also wir sind da auch weiter am Probieren und man wird mal gucken, wie es ist. Ich glaube, dass es auch nicht unbedingt in jedem Land gleich sein muss. Also wir haben ja generell eine total individualisierte Welt, nicht? Wir haben gestern über New Work gesprochen. Es gibt Leute, die können in 4 Stunden arbeiten, andere müssen in 8 Stunden arbeiten. Ich glaube, man kann das alles nicht mehr pauschalisieren.
Ist einer der Gründe dafür, dass ihr mittlerweile auch sehr viel Sport-Sponsoring macht, dass du merkst, Fernsehwerbung wird schwieriger, du musst andere Wege gehen?
Ja, Sportsponsoring hat bei uns eine Riesentradition. Wir haben das ja schon vor 70 Jahren gemacht mit dem Radsport. Wir glauben natürlich, dass Sport ein toller Anker ist, um Männer zu erreichen. Und das ist auch ein Grund, warum wir da wieder eingestiegen sind. Radsport ist eine total wachsende globale Plattform. Die Tour de France ist das größte jährlich stattfindende Sportereignis der Welt, immer noch vom Super Bowl. Vielleicht nicht mehr lang, aber immer noch. Und natürlich ist das für uns auch im Hintergrund zu sagen, die Leute gucken immer weniger Fernsehen. Wir brauchen also alle andere Anker, andere Kontaktpunkte. Und da ist Sport für Männer aus unserer Sicht, gerade für Männer, die sich um ihre Haare kümmern wollen und werden, glaube ich, ein toller Anker.
Sag mal, wie viel gebt ihr im Marketing Größenordnung aus? Also bei einer Firma von 300 Millionen Umsatz, die sehr stark auf Marken basiert, würde ich jetzt mal schätzen, das sind dann schon 10% oder so?
Nein, das sind ähnliche Größenordnungen wie bei anderen Markenherstellern auch. Das liegt so Pi mal Daumen bei 20%.
Okay, also noch mehr. Okay, ja. Also ne, schon richtig großer, viel Geld, was wir da reden. Für Media, für Kreation.
Ja, man muss durchkommen, ne? Ich meine, wir wissen alle, wie viele Kontakte ein Mensch heute hat. Wir müssen Geschichten erzählen, wir müssen den Menschen das erklären. Das ist ein Teil unserer Aufgabe am Ende.
Und aber der Großteil ist dann nach wie vor klassisches Media-Buying aktuell?
Ja, noch, in China schon nicht mehr. Also das ist
da sind eher Provisionen dann? Oder
da läuft das eher über entsprechende andere Möglichkeiten, digitale Themen, CRM ist da deutlich stärker schon ausgeprägt. Also wir stellen da wirklich fest, dass es in jedem Land anders ist. Es gibt Länder, die sind schon weiter, es gibt Länder, die sind noch traditioneller. Das steuern wir wirklich so, wie wir sehen, dass es funktioniert am Ende.
Jetzt sind wir hier in Frankreich, habe ich am Anfang schon erzählt. Ihr habt eine Partnerschaft, seid bei meinem Radsport-Profi-Team beteiligt. Da sind jetzt auch, das lasst ihr euch auch relativ viel kosten, ne?
Ja, klar. Also das ist nicht billig, aber deutlich günstiger als Fußball. Und eben auch global perfekt für unsere Zielgruppe. Also Männer, die was für sich tun wollen am Ende auch.
Und kommt man dann auch durch, wenn man so die Tour de France aus der Ferne betrachtet, dann denkt man sich, wow, da sind so viele Logos und so viel Alarm. Ja. Und wenn man dann nicht den hat, der gerade vorne fährt, ja, dann ist das, oder messt, kann man so messen, dieser ganze riesige Noise?
Ja, man kann da tolle Messungen machen, ne? Aber glaub halt nur der Statistik, die du selber gefälscht hast. Ich glaube, am Ende versuchen wir, das sehr gut zu verlängern, zu aktivieren. Das ist über TV-Commercials der Sportler, die sehr authentisch sind. Das ist über nette Geschichten wie mit Nils Pollitt gestern, der da eine Schnuller in der Mund hat. Die ergeben sich einfach, also sind gar nicht mal geplant, nicht?
Also ein Fahrer von euch, der gestern ein Kind bekommen hat?
Und ja, so. Der ein Kind bekommen hat. Das sind natürlich auch
und
Stürze.
Und Alpecin auch ein Brustchen hat, ne?
Genau, das sind Stürzeaufgaben. Das sind ein Herr Kittel, der dann vielleicht mal nicht gewinnt, aber andere Geschichten erzählt. Am Ende ist ja auch der, wenn man jetzt mal an Sport denkt, der englische Fußball groß geworden über den ganzen Content, der da kreiert wird. Und am Ende versuchen wir da natürlich auch Content drumherum zu machen, dass wir da auch durchkommen.
Also es geht gar nicht jetzt nur darum, den Sieger zu haben, sondern wenn jemand ein Kind kriegt und jemand vielleicht so hinfällt oder, weiß ich nicht, vielleicht provoziert als Fahrer, dann ist das für euch also vom Werbewert genauso wertvoll.
Ob es genauso wertvoll ist, weiß ich nicht. Also gewinnen ist immer schön und ich verliere ungern. Aber es ergeben sich natürlich viele Geschichten, wo man dann Kontakte knüpft, wo man dann weitere Geschichten erzählen kann. Und am Ende ist Sport, und das sieht man ja auch in der Bewertung, wenn man sich anguckt, TV lädt in der Reichweite runter, Sport geht in der Reichweite weiter hoch, Sportrechte werden immer wertvoller. Und von daher glauben wir, dass wir beim Sport ganz gut aufgehoben sind.
Was muss man ungefähr in die Hand nehmen, um bei so einem Profiteam, da sagen wir mal, deinen Namen mit dabei zu haben, so richtig mitreden zu können, wie es ja bei euch jetzt schon der Fall ist? Die Firma heißt, oder die Mannschaft heißt Katjuscha Alpecin. Mhm. Die Fahrer haben wirklich Alpecin auf der Brust und das wird schon mit euch assoziiert. Sag mal eine Größenordnung.
Ja, schwierig. Ostwestfalen reden ja nicht über Geld. aber siebenstellig.
Okay, aber nicht achtstellig.
Nein, nicht achtstellig.
Hätte man ja auch, also ich meine, das ist ja schon
ein ganz ganzes Jahr über. Es gibt Firmen, die das machen, aber da, wir sind dann Asterix, wir suchen dann auch unseren eigenen Weg.
Also, ich meine, das sind ja zig Profis, die das ganze Jahr über da um die Welt fahren und so.
Ja, ja.
Das ist jetzt ja,
wir sind da auch sehr angespornt. Das ist unser Geld, ne, was wir ausgeben. Ja. Das ist nicht other people's money und dann ist man da auch ein bisschen anspruchsvoller. Und wir tun ja auch eine Menge, auch fürs Team. Also wir haben ja auch einen Wert. Also ich erinnere mich dann immer an den alten Herrn Oetker, der immer mir mal erzählt hat, wenn einer kam und ihn fragte, ob er nicht seine Veranstaltung sponsern will, hat er immer gesagt, mache ich total gerne. Was zahlen Sie mir denn, dass ich mit meinem guten Namen Ihre Veranstaltung aufwerte?
Okay.
Soweit sind wir noch nicht immer, aber wir sind auf dem Weg.
Okay. Wenn du dir die Marke heute so anguckst, würdest du sagen, das ist jetzt perfekt positioniert oder muss man da weiter auch an der Marke justieren? So, weil das gerade beschrieben für die neue Generation.
Glaube,
du hattest immer so diese Experten, du hattest den Brandmeier, du hattest den Panke.
Genau.
Die haben dich ja immer so neue weitergebracht. Ja. Jetzt hat man das Gefühl, die Marke, hast du auch gerade selber beschrieben, ist durchaus wieder herausgefordert, frischer und neuer zu werden, oder nicht?
Ich glaube, eine Marke ist ein bisschen wie ein Haus. Ne? Also, wenn du ein Haus hast, dann musst du ständig investieren. Wenn du das nicht machst, verdienst du ein paar Jahre richtig viel Geld, nimm mal ein Mietshaus vielleicht, nicht? Aber dann hast du irgendwann eine Bruchbude da stehen, dann musst du ja ganz viel investieren. Also wir sehen das so, dass wir ständig an der Marke arbeiten, aber eher im Sinne einer Evolution, nicht einer Revolution. Und da geht es am Ende auch natürlich darum, Zielgruppen anzusprechen und natürlich darum auch, wie können wir Produkte noch besser machen oder was gibt es noch für Probleme, die wir lösen können.
Merkst du eigentlich nochmal ganz kurz, um das Tour de France-Thema so ein bisschen abzusprechen, dass während jetzt der Radsport so im Zentrum ist, dass dann sogar Verkaufszahlen hochgehen? Also kriegst du das rückgemeldet von den Händlern, dass sie sagen, oh geil, sie fahren wieder. Ich habe hier, der Alpecin geht schneller durch.
Ja, wir machen natürlich begleitende Maßnahmen, hatte ich ja gesagt. Mhm. Wir haben seit 5 Jahren immer eine entsprechende Zweitplatzierung zur Tour de France. Die läuft eigentlich jedes Jahr besser. Wir sehen,
Zweitplatzierung,
dass was heißt im Handel ein Display, ein spezielles Display. Wo die Händler auch sagen, klar, das ist gelernt.
Macht Sinn, ne?
Wir sehen, dass wir gerade global, ich reise ja viel um die Welt, in immer mehr Shops auftauchen, dass also das Produkt selber sich auch in Märkte entwickelt, wo wir noch gar nicht sind. Und diese Effekte sehen wir schon, ja.
Wer ist eigentlich euer stärkster Wettbewerber in dem Sinne?
Im Endeffekt haben wir keinen direkten Wettbewerber aus unserer Sicht. Am Ende sind alle Firmen, die Shampoos verkaufen, unsere Wettbewerber, weil sie um den Regalplatz kämpfen. Okay. Aber wir sind aus unserer Sicht nicht austauschbar.
Okay. Okay. Du bist einfach auch ein Profi, muss man sagen.
Nee, kein Profi, aber das hat mir mein Händler bestätigt, indem er mich als Monopolist beschimpft hat.
Okay. Aber wenn man so ein bisschen die recherchiert und so, es gab auch schon Themen, wo sich Händler oder ihr starke Reibereien, sagen wir so, geliefert haben, wo gesagt haben, okay, es gibt auch andere Möglichkeiten, andere vielleicht Ersatzprodukte, Substitute, die man selber bauen könnte, wo man andere Händler stark machen kann. Also es ist schon eine harte Diskussion, die man so hat mit Händlern.
Ich sagte ja, wir kämpfen jeden Tag um den Regalplatz und wir sehen natürlich...
Und um die Konditionen.
Ja, ein Regalplatz, der beinhaltet Konditionen und wir kämpfen natürlich jeden Tag damit, dass viele Händler Probleme kriegen, weil sie sich vielleicht zu sehr auf den Einkauf konzentrieren, anstatt um ihre Kunden sich zu kümmern, was ja Amazon in Perfektion macht. Aber das ist Daily Business, das gehört dazu und da gibt es mal Phasen, wo man sich besser versteht und mal schlechter ist, wie in der Ehe wahrscheinlich. Ne?
Aber von den großen deutschen Handelsketten, Edeka, Rewe und so, seid ihr überall?
Ja, wir sind eigentlich überall vertreten. Und ich glaube, dass die auch mit uns sehr zufrieden sind, was die entsprechenden Ergebnisse angeht. Und daran müssen wir jeden Tag arbeiten, daran werden wir gemessen. Und die Challenge nehmen wir auch an.
Und manchmal hast du trotzdem so das Gefühl, oder ich erlebe das ja so, die Firma leidet richtig mit, wenn mal was nicht so funktioniert. Jetzt hat irgendwie vor kurzem irgendwie ein Fahrer bei der Zielankunft die Alpecin-Trikotjacke nicht zugehabt, obwohl er vorne war. Dann ist richtig schlechte Stimmung im Haus.
Naja, das finden
weil man
wir
die Marke im Fernsehen nicht so richtig sehen konnte.
Das finden wir natürlich nicht gut, das ist doch klar, nicht?
Da rufst du mal an und sagst, mach's mal Ärger.
Ja, natürlich, da gibt's dann natürlich eine klare Ansage. Das ist part of life, das ist Daily Business, irgendwas passiert immer. Und natürlich klappt's nie überall, aber da sieht man ja auch, wir sind nah dran, ne? Die Leute verstehen sofort, dass das nicht gut ist, weil man eben mitbegeistert ist. Ich glaube, wir haben ein Team, was für dieses Produkt, für die Marke und auch für die anderen Produkte, wir haben immer noch nicht über Scheidentrockenheit gesprochen, wirklich lebt.
Ich wollte es eigentlich vermeiden, aber wir kommen da gleich zu. Okay, also bevor wir jetzt über offene Rennjacken bei der Zieleinfahrt sprechen, dann sagen wir, Scheidentrockenheit ist ja wirklich ein Thema, das dir am Herzen liegt, ganz offensichtlich, damit verdienst du dein Geld. Wie bist du darauf gekommen, dass so ein Produkt, also ich habe das jetzt ja auch verfolgt, dass es das bei euch gibt, ich habe da jetzt keine besondere Beziehung zu, muss ich gestehen. Insofern hat es mich jetzt bislang nicht so gejuckt, dich danach zu fragen, aber hast du das auch in deiner Ägide mit
ja, natürlich. Ich meine, Scheidentrockenheit betrifft jede zweite Frau ab 50 und da gibt es eine ganze Menge von, nicht nur in Deutschland. Und wir haben eben ein Produkt, was denen wirklich helfen kann.
Aber wie ist das gekommen? Also habt ihr das jetzt vor kurzem erst erfunden?
Nee, am Ende haben wir, also wir haben das Produkt vor knapp auch 10 Jahren entwickelt und haben dann eben in der klinischen Studie nachweisen können, dass wir diesen Frauen wirklich helfen und zwar ohne, dass sie Hormone nehmen, was sowohl für Frauen nach der Menopause relevant ist, als auch für Frauen nach der Krebstherapie.
Aber wie kommt das? Also da sitzt jetzt ein Ingenieur von dir und sagt, Mensch, weißt du was?
Irgendwie? Nee, das funktioniert so, dass wir haben immer Kontakt schon zu Universitäten, zu Ärzten und wir haben immer schon auch gynäkologische Produkte gemacht und dann gibt es entsprechende Gespräche mit Ärzten, die dann darüber sprechen, es gibt hier ungelöste Probleme, könnt ihr was tun? Und dann überlegen wir und sagen, ja, wir haben da vielleicht was. Und dann machen wir eine echte Studie, also wirklich gucken eben, ob es funktioniert. Das ist der große Unterschied zu vielen Startups, die dann sagen, ich mache jetzt mal ein Produkt und überlege mir, wo ich es verkaufe, aber das Produkt ist vielleicht gar nicht so gut. Wir sind eben immer produktgetrieben. Das Produkt kann was, es gibt klinische Studien, es gibt viele Frauen, die Krebs haben, die keine Hormonprodukte mehr nehmen können. Dann war eigentlich das einzige Problem, wie können wir das den Frauen erzählen? Nicht? Das war dann der ähnliche Fall wie Plantur. Und dann sind wir zu den Ärzten und die haben es dann auch erzählt, aber da haben wir noch nicht so viel verkauft. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt mal Anzeigen und sprechen über Scheidentrockenheit.
Richtig, in großen Zeitschriften?
Ja, das war ganz spannend. Da waren wir ja zu der Zeit ganz groß in deutschen Tageszeitungen, als da keiner mehr rein wollte. Und dann haben wir das tatsächlich national in allen Tageszeitungen ausgespielt. Es gab ein paar Verlage, die waren in katholischen Gebieten, die haben es nicht gedruckt. Es gab auch ein paar Freunde, die mich anriefen und meinen, das wäre jetzt ein bisschen zu viel. Und wir bekamen auch E-Mails von Frauen, die das nicht witzig fanden. Aber ich bin mir ganz sicher.
Weil erstmal ist es dann eine Problemlösung.
Genau, aber ich bin mir auch ganz sicher, diese Frauen, die haben teilweise über 2 Seiten E-Mails geschrieben, die haben das Produkt hinterher gekauft, weil sie haben es voll verstanden. Wir haben einen sensationellen Erfolg und wir haben vielen Frauen echt geholfen und das ist unser
Bestreben. Was war der Claim oder was ist der Claim von der Marke?
Am Ende war Gisan gegen Scheidentrockenheit, also damit deine Schmerzen da aufhören. Nicht? Okay. Man kann dann auch noch irgendwann sagen, smoother Sex und das stimmt auch. Aber am Ende wollen wir den Menschen helfen, ihre Probleme zu lösen. Und wenn das Scheidentrockenheit ist, dann muss es eben Scheidentrockenheit sein, dann müssen wir auch drüber sprechen.
Okay. Wie oft hast du dieses Doping für die Haare mit dem Radsport-Kontext aufs Brot geschmiert bekommen?
Ach, da gab es natürlich ein paar, die dann geschimpft haben. Die gab es ja auch schon, als wir den Claim gemacht haben, gab es auch eine Beschwerde beim Werberat. Die ist dann vom Werberat abgelehnt worden. Wir haben klar gesagt, wir sind natürlich total gegen jegliche Form von Doping, außer wenn es für die Haare ist. Das muss man einfach wissen. Und das meinen wir ernst. Und wir sind ja nun Partner des Sports seit über 70 Jahren. Und natürlich respektieren wir, dass wir das dosiert einsetzen und dass wir die Dopingproblematik da entsprechend anpassen. Man muss aber auch sagen, natürlich ist im Radsport fürchterliches passiert. Wenn man sich aber anguckt, wie heute Radsportler kontrolliert werden und Fußballer, und wenn man sich überlegt, dass berühmte Trainer die ersten gedopten Fußballer waren, aber darüber...
Du sprichst von möglichen Bundestrainern damals?
Nee, das ist war mal Bayern-Trainer.
Okay.
Und das nur im Spiegel und in der Süddeutschen steht, dann wird da eben mit zweierlei Maß gemessen. Das finde ich unfair.
Okay. Hast du noch was, Michael?
Christian war begeistert. Ich bin großer Fan der Marke und bin einfach nur froh, dass ich daneben sitzen kann. Du hast die guten Fragen gestellt. Ich bin froh, dass er noch zum Thema Scheidentrockenheit gekommen ist. Finde ich besonders spannend, was mich sehr beeindruckt hat, dein Weg dahin zu gehen, wo es wehtut. Also, dass du nach Asien gehst mit Familie und dass ich mach das selber. Ja. Dass du das als deine unternehmerische Aufgabe und Herausforderung gesehen hast, finde ich richtig cool.
Ja, es war ganz spannend. Ich habe das ja dann vielen Unternehmerkollegen erzählt. In meiner Generation, viele haben es nicht verstanden. Und wirklich verstanden haben es die Gründer, die Nachkriegsgründer. Die haben gesagt, Mensch, geil, wenn ich nochmal jung wäre, ich würde es auch machen. Ja. Aber das ist eben raus aus der Komfortzone. Und ich glaube, dass wir in Deutschland dringend da raus müssen. Und dass es viel zu wenige machen. Und ich dachte, jedem jungen Menschen, flieg mal nicht nach Mallorca, kauf dir mal ein Ticket, zahl 100 Euro mehr und flieg mal nach Asien. Du musst es ja nicht mögen, aber du musst es ja einmal angesehen haben, damit du einfach verstehst, was da passiert. Und die überrennen uns einfach. Und es ist einfach schade, dass wir hier zu satt sind und uns das nicht ansehen.
Was ist denn sozusagen für dich irgendwie noch ein weiterer Schritt? Also hast du jetzt noch mehr Fokus auf Asien oder Investments in Asien gemacht oder hast du in die großen Firmen dort investiert oder so?
Hätte ich gern gemacht. Also ich habe schon, was ein bisschen private Investments angeht, einiges im digitalen Bereich gemacht und auch in Asien. Sicherlich nicht genug, aber ich bin Vollblutunternehmer und kein guter Investor. Das ist mein großes Problem. Und ich kann am Ende nur eine Sache richtig machen. Von daher versuche ich einfach, das Unternehmen weiterzuentwickeln mit meinem Team, mit meinen Mitgesellschaftern und meinen Geschäftsführern. Und da konzentriere ich mich voll drauf. dann habe ich noch eine Familie und mehr Zeit ist dann am Ende.
Also Business Angel sagt, dann machst du so ein bisschen hier und da, also, habe ich mitbekommen, hast du gerade erzählt.
Das habe ich in Bielefeld gemacht, genau, weil ich die Idee der Founders Foundation antreiben wollte und weil ich muss sagen, es macht mir unglaublichen Spaß, mit diesen jungen Startup-Unternehmern zu sprechen. Ne? Ich finde das toll, die haben irgendwie keine Ahnung und keine Produkte und ich habe vielleicht viel Ahnung und viele Produkte und dann trifft man sich in der Mitte und dann kann es vielleicht funktionieren.
Wenn du diese ganze Startup-Welt dir so anguckst, da gibt es ja dieses eine berühmte Wort des Unicorns.
Ja.
Eine Firma, die 1 Milliarde wert ist.
Ja.
Wärt ihr eigentlich jetzt sozusagen ein Unicorn aus deiner eigenen Sicht? Es gibt ja keine Bewertung, es gibt ja keine Klar. Börsennotierung, es gibt ja auch keine Private-Finanzierungsrunden, braucht ihr alles nicht, ihr seid ja hochprofitabel.
Ja. Ja.
Aber wärt ihr wohl, würdest du sagen, ein Unicorn?
Ja, wie gesagt, wir sprechen ja über Geld nicht. Weiß ich nicht. Das ist auch etwas, was
300 Millionen Euro Umsatz,
mir
müsste man 3 Multiple auf den Umsatz haben, kann dann wäre man schon dran.
Wenn du das so sagst. Aber das ist für mich gar nicht relevant, muss ich ehrlich sagen. Und bei den meisten Startups stört mich auch eher, dass sie eigentlich nicht ein Unicorn werden wollen, sondern dass sie alle nach 3 Jahren verkaufen wollen. Und das ist im Moment mein großes Problem. Wir wollen ja auch durchaus investieren und Partnerschaften abschließen. Und ich stelle immer die gleiche Frage den Leuten, was wollt ihr in 3 Jahren machen? Und die meisten sagen dann, ich will verkaufen und dann Investor werden. Dann kriege ich immer die Krise. Und was ich suche, sind echte Unternehmer. Und deswegen haben wir, glaube ich, ein Problem in Deutschland, weil wir zu viele haben, die das schnelle Geld machen wollen. Mhm. Und ich verstehe das nie, weil wenn du ein Unternehmen wirklich groß machst, dann wirst du garantiert reicher. Mhm. Und zwar garantiert auch einfacher. Ich meine, Jeff Bezos ist deshalb der Reichste, weil er das Ding nicht verkauft hat. Ja, das muss man einfach mal verstehen.
Und für dich ist auch klar, das Ding geht in die nächste Generation?
Also das ist auf jeden Fall das Ziel von mir und meinem Cousin, der auch in der Geschäftsführung ist. Wir wollen das machen. Ob dann aus der Familie einer operativ tätig ist, das weiß ich nicht, weil die Ansprüche und die Anforderungen sind extrem hoch. Nicht? So einen Job zu machen, das wissen eben auch nicht viele. Es gab ein ganz tolles Interview in der FAZ vor 2 Tagen von Herrn Thiele, der Knorrbremse gemacht hat, sich vorzustellen, was so ein Job erfordert und was er auch für Opfer bringt. Das können nur die verstehen, die das machen. Das machen nicht viele. Ob ich das für meine Kinder will, weiß ich ehrlich nicht. Weil
die zeitliche Belastung so hoch ist. Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt aktuell?
Wir haben 700, aber es ist nicht nur Zeit. Du gehst ja mit dem Ding ins Bett, du stehst auf, du hast jeden Tag irgendein Thema, von dem du nicht weißt, dass es kommt. Du hast Menschen, die immer gucken, wie reagierst du. Das ist ein brutaler Job. Der muss Spaß machen, glaube ich, sonst macht man ihn nicht. Aber ich bin durch harte Jahre gegangen. Ich habe 5 Jahre gekämpft wie ein Stier, um den Laden überhaupt am Leben zu erhalten und gegen viele Widerstände, interne wie externe. Ich habe nichts geschenkt bekommen und ich weiß nicht, ob ich das meinen Kindern wirklich wünschen will. Ich sehe das so wie bei mir auch. Ich wollte den Job nie haben. Also ich habe ja nicht darauf hingearbeitet und ich wünsche meinen Kindern, dass sie ihren eigenen Weg gehen. Wenn der hinterher dann irgendwie passt, so be it. Aber ich glaube, es gibt gut noch andere Möglichkeiten, das Unternehmen auch in der Familie zu halten. Aber das ist unser Ziel auf jeden Fall. Und zwar auch von allen, die da beteiligt sind. Aber ich bin da nicht dynastisch veranlagt.
Bevor das vorbei ist, noch ein ganz kurzer Hinweis jetzt in eigener Sache, beziehungsweise gar nicht so in eigener, sondern weil ich hier wirklich 5 spektakuläre Tage in der Provence erlebt habe mit Eduard. Lass mich ganz kurz sagen, ihr sucht ja Leute in Bielefeld und das ist gar nicht so einfach, aber mittlerweile über alle Disziplinen hinweg, also digital, Analysten, Marketeers, Business Development, auch Leute, die ins Ausland schicken können, glaube ich. Insofern, wer sich für das Thema interessiert, wer gerne Kosmetik verkaufen möchte, wer eine mittelständische Firma mit sehr hoher Dynamik, Inhaber geführt, unterstützen möchte. Ich glaube, ihr solltet euch mal Dr. Wolf angucken und auch der Eduard ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich bin jetzt mit ihm hier 5 Tage Fahrrad gefahren.
Alter, anderthalb Tage, er schwindelt. Er muss nämlich noch ein bisschen üben.
Ja, die Wahrheit ist, ich bin hinter ihm hergefahren, obwohl er peinlicherweise ein paar Jahre älter ist. Aber er kann das einfach besser.
Du solltest mal Klickpedale werden.
Ja, genau, das stimmt. Das muss man auch nochmal sagen. Eduard fährt mit Klickpedalen und ich fahre ohne.
Oh, das alleine reicht nicht als Grund.
Aber also, wer auch noch Lust auf Fahrradfahren hat, Dr. Wolf, ist wirklich auch da. Hier fahren ehemalige Tour de France-Profis mit. Ich komme ja an aufs Gelände. Der erste, den ich traf, irgendwie ein Fahrrad-Weltmeister. Maurizio von Triest. Also es ist für Fahrradleute ein Paradies und für Businessleute glaube ich auch. Schaut euch einfach mal Dr. Wolf an.
Ja, und Bielefeld gibt es übrigens wirklich. Ja, okay. Und ich suche auch einen neuen Assistenten.
Okay.
Wenn er Fahrrad fahren kann, umso besser.
Alles klar. Okay. Ciao, ciao. Eigentlich ist es ja üblich, all diejenigen, die diesen Podcast durchhören oder Podcast generell durchhören, irgendwie zu belohnen durch besondere Informationen oder irgendwas Lustiges am Schluss. Ich habe das Gefühl, unsere Belohnung ist etwas zeitversetzt und zwar erst im September, am 11. September bei unserer Aftershow-Party. Und hier müsst ihr das jetzt wiederhören und wiederhören und wiederhören. In den letzten Wochen habe ich häufig hier am Ende des Podcasts erzählt, dass wir eine Aftershow-Party machen in Köln im Bootshaus am Abend des 1. Demexco-Tages. Und unter anderem kommt auch Who the Fuck is HP Baxter und Oli P. vorbei. Das alles stimmt auch, aber vor allen Dingen kommt bitte vorbei, meldet euch bei uns. Wer sich jetzt meldet, für den lasse ich mir irgendwie einen Gutschein oder einen Rabatt oder irgendwas einfallen für die Party. Schreibt einfach eine Mail an philipp@omr.com. Ich weiß, ihr habt es durchgehört und dann sehen wir uns bei der Party. Ciao.